Dimensionen.
In diesem Europa, in dem die möglichst große Selbstständigkeit der Nationen, das oberste Prinzip der Friedensschlüsse, Gebietsteilungen und Staatengründungen war, hätte es den Kennern der Geografie nicht passieren dürfen, dass ein großes Volk von 30 Millionen in mehrere nationale Minderheiten zerschlagen, in verschiedenen Staaten weiterlebe.
Mit diesem Volk ohne Staat sind die Ukrainer gemeint. Verfasst hat den Text der Schriftsteller und Journalist Josef Roth, der vor annähernd 100 Jahren Gebiete der heutigen Ukraine und die noch junge Sowjetunion bereiste. Und vieles von dem, was er sah und berichtete, ist nach wie vor überraschend oder vielmehr beklemmend aktuell.
Blick zurück nach vorn. Josef Roths Reisen in die Ukraine und nach Russland.
Reisebegleitung: Osteuropa-Historikerin Kerstin Jobst und Literaturwissenschaftlerin Ulrike Tanzer.
Reiseleitung und Gestaltung: Sabrina Adelbrecht.
Alle Krisengespräche und diplomatischen Vermittlungsversuche haben nichts genützt. In den frühen Morgenstunden hat Russland mit einer Militäroffensive in der Ukraine begonnen. Wir haben beschlossen, eine spezielle Militäroperation durchzuführen, sagt Wladimir Putin, der russische Präsident.
Mit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat sich längst überwunden Geglaubtes erneut Bahn gebrochen. Der zweitgrößte Staat Europas mit heute über 44 Millionen Einwohnern ist erneut dazu gezwungen, seine Souveränität zu verteidigen. Im Lauf der Geschichte gehörte das heutige Territorium der Ukraine zu vielen verschiedenen Staaten. Der Namensbedeutung nach ein Grenzland, hat es sich immer wieder gegen seine Nachbarn behaupten müssen. Josef Roth, der Zeuge aus der Vergangenheit, beschreibt die Ukraine als Nation,
die niemals dazu kommt, ihre eigenen Statistiken selbst anzulegen, sondern das Unglück hat, von Völkern, von denen sie regiert wird, gezählt, eingeteilt und überhaupt behandelt zu werden.
Ja, das ist eine ziemlich exakte Analyse. Überhaupt ist er ja, also ist Josef Roth, was die ukrainischen Verhältnisse anbelangt, ein sehr scharfsichtiger Berichterstatter.
Und diese Texte von Josef Roth sind deswegen auch so spannend, weil er einerseits sehr genau beobachtet auf seiner Reise, aber auch diesen historische Tiefenbohrung machen kann. Also er kennt die Geschichte des 19. Jahrhunderts. Er weiß, welche Auswirkungen der Weltkrieg hatte. Er sieht die Probleme seiner Gegenwart und was er schafft, ist zu zeigen, wohin geht das alles.
Als vor anderthalb Jahren die russische Armee die Ukraine überfällt, trifft es gleich zu Beginn auch die Kleinstadt Brody. Ihr Militärflughafen wird von Raketen beschossen. Ein Begriff war Brody, zumindest vielen Literaturinteressierten schon vorher, als Geburtsort des Schriftstellers Josef Roth, bekannt vor allem durch seine Romane Radetzky-Marsch und Die Kapuzinergruft, beides Abgesänge auf die versunkene Donaumonarchie. Heute liegt Brody in der Westukraine. Bis 1918 hieß das Gebiet Galizien und war das größte Kronland der Habsburger Monarchie. Eine aus mehreren Gründen äußerst interessante Region.
Galizien hat sich durch die vielen Sprachen, durch die vielen Religionen, durch die Ethnien besonders ausgezeichnet und war sozusagen ein Grenzland für die Habsburger Monarchie. Also der äußerste Osten in einem Umfeld, in dem sich dann viele Autoren, vor allem deutschsprachige jüdische Autoren, Autorinnen auch wiedergefunden haben, dort aufgewachsen sind. Denken wir nur eben an Josef Roth, aber auch an Rose Ausländer später, Paul Celan, Sommer Morgenstern. Und für die Wiener, Wienerinnen, für die deutschsprachige Bevölkerung der Habsburger Monarchie hatte Galizien natürlich eine Form des Exotischen.
Und wie alle Grenzgebiete sei Galizien immer wieder unter enormem Druck gestanden, betont die Literaturwissenschaftlerin Ulrike Tanzer, die das Brenner-Archiv leitet, ein Forschungsinstitut der Universität Innsbruck. Über die Zeit wurde von verschiedenen Ländern Anspruch auf diese Region in der heutigen Ukraine erhoben.
Von den Polen, von den Russen, von natürlich auch den Osmanen, von der Habsburger Monarchie. Es gab hier ständig Kämpfe um diese Teile der Ukraine, eines sehr reichen Landes auf der einen Seite als Kornkammer für das Zarenreich, aber auf der anderen Seite gerade Galizien, auch ein Land, wo es unglaubliche Armut gegeben hat. Und das ist sozusagen dieses Milieu oder Substrat, aus dem Autoren wie Josef Roth ihr Leben lang geschöpft haben und wo es dann die Verbindungen auch zu anderen Bereichen in der Habsburger Monarchie gekommen ist.
Das Verhältnis Josef Roths zu Galizien war allerdings höchst zwiespältig. Als junger Mann kann er nicht früh genug von dort wegkommen. 1913 beginnt er in Wien Germanistik zu studieren. Er will Schriftsteller werden, ist ehrgeizig, will hoch hinaus. Doch dann kommt der Weltkrieg, der alles von Grund auf verändert. Roth leistet seinen Dienst als Soldat in Galizien, wo die sogenannte Ostfront verläuft. Die Osteuropa-Historikerin Kerstin Jobst von der Universität Wien spricht von einem besonders grausigen Kriegsschauplatz.
Das östliche Galizien war ein zweimal vom Zarenreich eingenommenes Gebiet mit großen Zerstörungen, mit großen Verlusten. Es war ein großer, großer Schlachthof.
Dieser Krieg sollte Josef Roths Lebensthema bleiben. Vermutlich war er auch Auslöser seiner Trinkerlaufbahn. 1918 beginnt er, weil er dringend Geld braucht, in Wien als Journalist zu arbeiten. Zwei Jahre später übersiedelt er nach Berlin und schreibt für das Feuilleton verschiedener Zeitungen. Ein Thema schon damals, die Ukraine und damit auch seine alte Heimat Galizien.
Für mich ist interessant, dass er einerseits Galizien von außen sieht, wenn er in Berlin sitzt und sieht, wie Galizien eigentlich Furore macht und die Ukraine Furore macht, und zwar am Theater.
Ukrainomanie, Berlins neueste Mode. Dieser Artikel erscheint im Dezember 1920 in der Neuen Berliner Zeitung.
Berlin schwelgt in groteskem Operetten-Ukrainertum. Jede Melodie von irgendwelcher slawischen Klangfarbe ist ukrainisch. Zu dieser Mode haben freilich die echten Ukrainer selbst den Anlass gegeben, und zwar durch den ukrainischen Sängerchor, der hier, wie in mehreren europäischen Großstädten, einige Male mit riesengroßem Erfolg aufgetreten ist und der Konjunktur selbst einen Tipp gegeben hat, wie aus einem nationalen und politischen Begriff Geld zu machen wäre. Außerdem bewirken die Zustände im Osten Europas eine Auswanderung von Russen und Ukrainern und Polen nach dem Westen, wo sie alte Ukrainer sind, weil ukrainisch eben Mode geworden ist. Interessant aber ist das Phänomen als solches, dass eine Nation, sobald sie ihre staatliche Selbstständigkeit verliert, in den Operetten und Varietés zu herrschen beginnt.
Das schreibt Josef Roth wenige Monate, nachdem die kurzlebige ukrainische Volksrepublik, der erste ukrainische Nationalstaat, wieder aufgelöst und in Sowjetrussland eingegliedert worden war. Der Autor nimmt in seinem Feuilleton-Artikel die ignorante Haltung seiner Leserschaft gegenüber Völkern und Ländern aufs Korn, von denen man im Westen wenig weiß und im Grunde auch gar nicht viel wissen will.
Im Übrigen sind Ukrainer eines jener Völker, von denen man nicht bestimmt sagen kann, ob sie nur Menschenfresser oder gar auch Analphabeten sind. Ihrer Abstammung nach sicher Russen und dergleichen, ihrem Glaubensbekenntnis nach urkatholische Heiden mit bartumwalltem Priestertum aus Gold, Myrrhen und Weihrauch. Diese Operettenbegriffe von Land und Volk sind zu verführerisch.
Zugleich verhindert dieser von Folklore verstellte Blick eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Land und Volk. An dieser Form von Ignoranz hat sich bis heute wenig geändert.
Das ist ja auch von der Forschung eigentlich sehr gut beschrieben. Also das Unbekannte wird marginalisiert, wird als gefährlich beschrieben, zum Teil aber auch durchaus exotisiert. Also es ist so eine Melange aus positiven und negativen Beschreibungen.
Josef Roth war bewusst, wie gering die Menschen in Wien und Berlin, Galizien und die sogenannten Ostjuden schätzten. Aus diesem Grund verheimlichte er wohl auch seine Herkunft aus Brody und gab stattdessen das Nachbardorf Schwabi als Geburtsort an, dessen Bewohner mehrheitlich deutschstämmig waren. Zum ersten Mal und ganz ausdrücklich beschäftigt sich Roth mit seiner alten Heimat 1924. Im Auftrag der Frankfurter Zeitung entsteht die große dreiteilige Reportage »Reise durch Galizien«, zu einer Zeit, als das alte Galizien gar nicht mehr existierte und längst ein Teil von Polen war. Gleich zu Beginn setzt Roth zu einer Verteidigung des übel beleumundeten ehemaligen habsburgischen Kronlandes an.
Der wohlfeile und faule Witz des zivilisierten Hochmuts bringt es in eine abgeschmackte Verbindung mit Ungeziefer, Unrat, Unredlichkeit. Aber so treffend einmal die Beobachtung war, dass es im Osten Europas weniger Sauberkeit gäbe als im Westen, so banal ist sie heute. Und wer sie jetzt noch gebraucht, kennzeichnet weniger die Gegend, die er beschreiben will, als die Originalität, die er nicht besitzt.
Hier, das wird sofort klar, haben wir es nicht mit einem herkömmlichen Reisebericht zu tun, wie der lapidare Titel »Leute und Gegend« vermuten lässt. Es geht Roth um etwas anderes. Nach dem Ersten Weltkrieg und seinen Verheerungen, die alten, beleidigenden Stereotype über die Region und ihre Bewohner wieder und wieder zu bemühen, das kreidet er dem vermeintlich zivilisierten Westen an. Und kommt dann auch schnell direkt zur Sache, wenn er schreibt, Galizien, das große Schlachtfeld des Großen Krieges, sei noch lange nicht rehabilitiert.
Auch für diejenigen nicht, die Schlachtfelder für Felder der Ehre halten. Obwohl westeuropäische Leiber in galizischer Erde zerfallen, um sie zu düngen. Obwohl aus den faulenden Gebeinen der zerschossenen Tiroler, der Niederösterreicher, der deutschen Soldaten aus dem Reiche der Kukuruz dieses Landes blüht.
Mit seinen abstoßend drastischen Bildern, dem Hinweis auf die sterblichen Überreste von Soldaten aus anderen Ländern, stellt Josef Roth eine Beziehung zwischen Galizien und dem Westen her. Und das Thema Krieg zieht sich weiter durch den Text, bricht immer wieder hervor zwischen den eindrücklichen Schilderungen vor allem der armen Bevölkerung in den Dörfern und Kleinstädten mit ihren tristen Zukunftsaussichten, eingebunden in ein starres, die Zeiten überdauerndes Machtgefüge.
So war es, als der Kaiser Franz Josef regierte, und so ist es heute. Es sind andere Uniformen, andere Adler, andere Abzeichen. Aber die wesentlichen Dinge ändern sich nicht.
Seine Haltung gegen den Krieg drückt Josef Roth vor allem durch Schilderungen der katastrophalen Folgen aus. Er weist aber auch darauf hin, wo die Verantwortlichen zu suchen sind. Etwa in der Galizien-Reportage »Die Krüppel«, in der es um die Beerdigung eines polnischen Invaliden geht, der sich das Leben genommen hat.
Leider fand dieses Begräbnis in Lemberg statt, im entlegenen Ostgalizien. Man hätte den Invaliden mitten in Europa begraben müssen, in Genf zum Beispiel, und Diplomaten und Feldherren einladen sollen.
Um die galizische Hauptstadt Lemberg, ukrainisch Lviv, hatten gegen Kriegsende Polen und Ukrainer, in der Habsburger Monarchie nannte man sie Ruthenen, erbittert gekämpft. Im November 1918 war es dort auch zu einem Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung gekommen. Josef Roth dokumentiert bei seinem Besuch die Veränderungen der nunmehr polnisch gewordenen Stadt, in der Angehörige verschiedener Ethnien lebten.
Hier hörte man immer Deutsch, Polnisch, Ruthenisch. Man spricht heute Polnisch, Deutsch und Ruthenisch. In der Nähe des Theaters sprechen die Menschen Jiddisch. Immer sprachen sie so in dieser Gegend. Sie werden wahrscheinlich niemals anders reden. Gegen diese Vielsprachigkeit wehrt sich das neu gestärkte, durch die jüngste Entwicklung der Geschichte gewissermaßen bestätigte polnische Nationalbewusstsein mit Unrecht. Junge und kleine Nationen sind empfindlich. Große sind es manchmal auch. Nationale und sprachliche Einheitlichkeit kann eine Stärke sein. Nationale und sprachliche Vielfältigkeit ist es immer.
Auch da gebe ich ihm wieder ohne Einschränkung recht. Also ich finde, Mehrsprachigkeit ist absolut ein Wert an sich. Selbstverständlich war eine Vielsprachigkeit ein Signum von Galizien. Polnisch, Ruthenisch, Jiddisch, Deutsch und viele, viele andere.
Wobei der Gebrauch von Sprache, so die Osteuropa-Historikerin Kerstin Jobst, schon auch in Galizien ein Politikum gewesen sei.
Aber das hat eigentlich die Habsburger Monarchie sehr, sehr gut gelöst. Also es war, naja gut, auch das ist ein Wort von Roth angeblich. Galizien, das war ein Paradies mit kleinen Fehlern.
Bei aller Betonung der ethnischen Vielfalt in diesem Paradies mit kleinen Fehlern vergisst Josef Roth aber nicht die große Ungerechtigkeit, die den Ukrainern nach dem Krieg widerfahren ist. In seiner Reportagereihe »Briefe aus Polen«, wir haben eingangs schon daraus zitiert, tritt er wenige Jahre nach seiner Galizienreise ganz ausdrücklich für einen eigenständigen ukrainischen Staat ein.
So viele Millionen Ukrainer und sie haben keinen eigenen Staat bekommen.
Ulrike Tanzer, die Leiterin des Forschungsinstituts Brenner Archiv in Innsbruck.
Sie sind sozusagen wieder aufgerieben worden zwischen den Polen, den Russen, Rumänien. Überall finden sich Ukrainer. Man hat sich nicht um sie gekümmert. Und das ist natürlich genau auch das, was uns heute ja noch bewegt. Ja? Dass dieses Land, so ein Borderland, ein Land zwischen den Mächten, noch immer in einer Situation ist, wo sie ihre Nationalstaatlichkeit sozusagen erkämpfen müssen. Und diese Vorstellungen auch des zaristischen Russlands, dass es hier diese Russen, Weißrussen, Kleinrussen, Großrussen wie immer gibt, also diese Vorstellung eines großen russischen Reiches, das ist ja das, was uns heute durch die Reden von Putin wieder vor Augen geführt werden. Und das sieht Josef Roth in den 20er Jahren, was ist passiert nach dem Zusammenbruch der Monarchie.
1926 bereist Josef Roth wieder im Auftrag der Frankfurter Zeitung die postrevolutionäre Sowjetunion. Zu dieser Zeit eine Attraktion für viele Künstler und Intellektuelle. Verschiedene Hoffnungen sind mit diesem neuen Staat verbunden.
Erstmal natürlich die Lösung der sozialen Frage, die Abschaffung des Adels, ich sage auch mal die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Zeit, die Entmachtung des Großkapitals, ja, eine neue Vision, wie man miteinander leben kann.
Josef Roth kommt in einer Umbruchsphase an. Lenin ist schon tot, Stalin gerade im Begriff, seine Macht zu festigen. Anders als viele seiner Schriftsteller und Journalistenkollegen geht Roth seine Reise, obwohl damals noch mit der Linken sympathisierend, gänzlich unideologisch an. Er argumentiert aus rein eigener Anschauung und bleibt ein skeptischer Beobachter. Mit Respekt beschreibt er unter anderem die Anstrengungen zur Bildung der Bevölkerung. Er lobt Gesetze des jungen Staates, unter anderem die Gleichberechtigung der Frauen und die Autonomie der verschiedenen Ethnien. Zugleich entgehen ihm aber auch nicht die negativen Begleiterscheinungen. Das farblose Alltagsleben zum Beispiel und die stets dahin hastenden Massen auf den Straßen. Zutiefst zuwider ist ihm die sowjetische Klassenordnung.
Entweder man ist Arbeiter oder Funktionär oder Büroangestellter. Man ist aktiv oder man wird erst aktiv. Man ist in der Partei oder man bereitet sich gerade vor, in die Partei aufgenommen zu werden. Man ist niemals ganz Privatmensch. Die ganze Welt ist ein ungeheurer Apparat.
Es ist für ihn eigentlich eine Entzauberung der Welt, wenn er schreibt, die Religion fehlt. Ja, es gibt eine Stelle, wo er sagt, ein Berichterstatter ging und schrieb in sein Tagebuch, heißt es, heute sprach ich mit dem lieben Gott, der lebt in Russland, wie Gott in Frankreich. Das heißt, er hat nichts zu tun. Ja, und das ist interessant, dass das alles eigentlich diese Individualität, die verloren gegangen ist, auch dieser Pragmatismus, der vorherrscht, das ist etwas, was Roth auffällt, was ihn stört, was er beschreibt.
Der landläufige agitatorische Materialismus in Russland – hat ein paar grobe, niederschmetternde, für europäische Ohren unglaublich antiquierte Beweise. Zum Beispiel: Donner und Blitz sind Erscheinungen der Elektrizität. Die Welt ist billionenmal älter, als die Bibel glaubt. Die Welt ist nicht in 6 Tagen, der Mensch nicht aus Staub erschaffen worden. Er kommt vom Affenmenschen her. Besonders über diese Entdeckung herrscht in Russland eine unwahrscheinlich naive Freude. Die Menschen sind so stolz darauf, mit dem Pithecanthropus verwandt zu sein, als hätten sie eine Erbschaft von ihm zu erwarten. Und als hätten wir dieses Erbe nicht schon längst aufgezehrt. Das ist nämlich das unrevolutionäre, reaktionäre, spießige an dieser antireligiösen Propaganda. Dieser Wunsch nach stummen Glocken. Wenn bei uns eine alte und, wie man sagt, müde Kultur durch Girls, Faschismus, flache Romantik pathologisch banal wird, so wird hier eine eben erst geweckte, brutal kräftige Welt gesund banal. Unserer dekadenten Banalität steht gegenüber die neurussische, frische, rotbackige Banalität.
Josef Roth thematisiert auch den besorgniserregenden Zustand der Presse, die allerorts herrschende Zensur oder schlimmer noch die Selbstzensur der Journalisten, die er als zuverlässige Handhaber und Handlanger der Ideologie beschreibt.
Er sieht natürlich auch hier ganz stark, wohin läuft es hinaus. Ja? Es kommt die Frage eben der Zensur, also der Freiheit der Medien. Es kommt die Frage der Gleichschaltung, ja, der Parteienvielfalt etc. Das ist etwas, wo er dann Deutschland in eine ähnliche Richtung gehen sieht. Letztlich sieht er sehr hellsichtig, wie entwickelt sich ein Staat Richtung Diktatur.
Josef Roths Russlandreise führte ihn nach Moskau und St. Petersburg. Danach folgte eine Wolgafahrt nach Astrachan, in den Kaukasus und nach Baku. Die junge Sowjetunion, das schildert Roth in farbigen Bildern, ist keineswegs ein Monolith, sondern ein Kosmos voller Vielfalt. Die Kontraste zwischen Ost und West arbeitet er am Beispiel der großen Städte heraus, die er besucht.
Wenn er über St. Petersburg schreibt, über Leningrad, ja, also dieses europäische Moment, da gibt es wunderbare Passagen, wo er schreibt, dort wird St. Petersburg wird deutsch und französisch gesprochen und russisch geschimpft. Oder wir wohnen hier in Russland und schauen in die Fenster Europas. Also dieses unglaublich europäisch ausgerichtete St. Petersburg, später Leningrad, und auf der anderen Seite dieses ganz mächtige Moskau. Und das sind natürlich Interaktionen, die uns auch heute noch beschäftigen, wenn wir nach Russland schauen. Und dieses Wir schauen in die Fenster Europas hat jetzt die derzeitige Staatsführung Russlands, die haben die Fenster zugemacht. Ja.
Josef Roth war mit großen Erwartungen in den Osten aufgebrochen. Desillusioniert kehrte er zurück. Angesichts der politischen Entwicklungen in der Zwischenkriegszeit, die direkt in die nächste Katastrophe, den Zweiten Weltkrieg, führen sollten, erschien dem Autor die versunkene Habsburger Monarchie in nostalgischer, aber nie unkritischer Rückschau als die bessere Option. Seine Reisen in die Sowjetunion, nach Galizien und später auch nach Polen sollten Josef Roth nachhaltig prägen und in seinen Büchern großen Widerhall finden. Heute kann man diese vor annähernd 100 Jahren geschriebenen Texte nicht lesen, ohne an unsere Gegenwart zu denken, an den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Es geht nicht um vordergründige Parallelen, doch führen diese Zeitdokumente aus den 1920er Jahren so manche Probleme und Altlasten vor Augen, die bis heute fortwirken.
Blick zurück nach vorn. Josef Roths Reisen in die Ukraine und nach Russland. Von Sabrina Adelbrecht. Gesprochen haben Michael Dangl und die Autorin. Redaktion Marlene Nowotny. Eine Literaturliste zur Sendung erhalten Sie über das Ö1-Service unter oe1.service@orf.at.
die Folge.